Ob du es glaubst oder nicht, Gott ist dein Vater. Ob du es glaubst oder nicht, er ist dein Schöpfer, er hat dich gemacht. Er hat dieses Wunder getan, dass du lebst, dass du eine Person bist. Diese spezielle Person, die du bist. Es gibt niemand anders, der so ist wie du, selbst wenn du einen Zwilling hast. Gott ist dein Schöpfer. Er hat dich gemacht. Er ist dein Vater. Er will, dass du sein Kind bist. Das, was wir gesungen haben. Er ist ein wunderbarer Vater. Er ist ein guter Vater. Ob du es glaubst oder nicht. Wie Jesus gesagt hat, er ist gut zu den Gerechten und zu den Ungerechten. Zu den Guten und zu den Bösen. Er ist gut zu denen, die an ihn glauben und die nicht an ihn glauben. Er ist ein guter Vater. Und weil wir Kinder alle weggelaufen sind von ihm, weil wir ihm alle den Rücken gekehrt haben, hat er seinen Sohn, seinen einzigen geliebten Sohn, den einzigen Sohn, der in Liebe mit ihm verbunden ist, er hat ihn geopfert. Er hat ihn hingegeben. Jesus, der Sohn Gottes. Er hat sich selbst für uns hingegeben, um uns zu Brüdern und Schwestern zu machen, dass wir Kinder Gottes sind, alle miteinander. Er ist ein guter, guter Vater für dich, ob du es glaubst oder nicht. Er möchte, dass du sein geliebtes Kind wirst. Dass du diese Liebe, die von ihm ausgeht, dass du dein Herz öffnest, nicht nur für seine Segnungen, für seine Güte, sondern dass du für ihn selbst dein Herz öffnest. Dass du deinen Unglauben aufgibst. Und das ist das, worum Jesus gerungen hat. Der auferstandene Jesus hat darum gerungen, mit diesen Jüngern, die ihm doch nachgefolgt sind, die alles stehen und liegen gelassen haben, die so begeistert von ihm waren. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann, wir haben das Lukas-Evangelium jetzt so lange gelesen, 3 Jahre lang, ne? Und wenn ich das lese, ich kann immer wieder nur begeistert sein von diesem Jesus, von seiner Liebe, von seiner Hingabe, von auch seiner Weisheit. Und dann war er tot. Und die Jünger haben alle Hoffnung aufgegeben. Und Jesus musste sie so überzeugen, als Auferstandener. Er ist ihnen, sie haben ihn gesehen und sie haben nicht geglaubt, Geschwister. Wir sagen immer, auch wenn ich ihn nur sehen könnte, dann würde ich glauben. Thomas hat es gesagt, wenn ich nur in seine Seite fassen kann und seine Wunden male, na, wenn ich das anfassen kann, dann, ja, dann kann ich glauben. Aber sonst glaube ich nicht. Und was hat Jesus gesagt? Jesus hat ihm gesagt, Thomas, hier, da sind meine Wundmale. Fass doch an. Glaube doch, bleib nicht ungläubig, glaube doch. Das ist das, was Gott sich wünscht. Das ist das, warum er Jesus gegeben hat, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Damit du nicht im Unglauben bleibst, nicht getrennt von diesem guten, guten Vater, sondern dass du erkennst, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und es nicht nur erkennst, sondern darin lebst, in dieser Liebesbeziehung mit deinem Vater im Himmel. Stell dir das doch mal vor, du wärst eine Mutter oder ein Vater und du hättest ein Kind. Oder viele von euch, ihr sitzt hier, ihr habt Kinder. Ihr seid Vater oder Mutter. Stellt euch vor, diese Kinder würden euch nicht mit dem Popo angucken. Ihr würdet euch hingeben und alles für sie tun, aber sie würden euch nicht mit dem Popo angucken. Sie würden kein Wort zu euch sagen, kein Wort des Dankes. Sie würden alles, was ihr ihnen gebt, nehmen, aber euch keines Blickes würdigen. Stellt euch das vor. So sind wir Menschen. Alle. Und er ist ein guter Vater, dass er nicht, na, was würde ich als Papa machen? Ich würde meine Kinder aber ordentlich zurechtweisen und dann, wenn sie nicht irgendwie, wenn sie mich immer noch nicht angucken, dann würde ich sie anschreien und dann würde ich irgendwann, na, mit der Hand, na, auf den Tisch hauen. Und das hat er jetzt nicht erwartet, ne? Ich kann auch auf den Tisch schauen, ja. Ja, und all diese Emotionen, die hat Gott auch, das sehen wir in der Bibel. Er ist zornig über unsere Undankbarkeit, unsere, ja, diese Hässlichkeit, diese unsere Gottlosigkeit, das ist so hässlich, Geschwister. Die Gottlosigkeit der Menschen ist so hässlich. Die Liebe aber fließt über. Die Liebe Gottes fließt über zu uns. Und so sehr, so groß auch der Zorn Gottes über unsere Sünde ist und über unsere Gottlosigkeit als Menschen, so viel größer ist seine Gnade und seine Liebe, dass er uns Raum gibt zur Umkehr, zur Buße. Dass er seine Arme öffnet für uns. Oder dass doch einer nach Hause kommt. Einer dieser verlorenen Söhne, einer dieser verlorenen Töchter. Dass sie nach Hause kommt, damit der Vater ihn noch mehr überschütten kann mit seiner Gnade und Liebe. Gott ist ein guter, guter Vater, unser guter Vater. Er liebt uns so sehr und er möchte uns segnen mit allem. Er möchte uns rausholen aus unserer verfinsterten Gottlosigkeit. Und er möchte uns auch, Geschwister, und ich rede hier zu vielen Geschwistern, zu vielen Kindern Gottes, die die Liebe Gottes erkannt haben, die den Vater erkannt haben, die Kinder Gottes sind, geliebte Kinder Gottes. Ich rede auch zu uns hier, nicht nur zu denen, die es noch nicht glauben. Denn auch wir verhalten uns immer wieder so, als ob wir keine geliebten Kinder Gottes sind, als ob unser Vater nicht gut wäre. Auch wir sind gerufen, umzukehren und Buße zu tun. Lass uns mal lesen jetzt hier einige Verse noch am Ende des Lukas-Evangeliums, Kapitel 24. Wie ich letztes Mal gesagt habe, fast Lukas hier am Schluss einfach wichtige Aussagen von Jesus zusammen in der Zeit, wo er auferstanden war von den Toten und die Jünger ihn nicht nur einmal, sondern mehrmals gesehen haben und nicht nur gesehen, sondern sie haben mit ihm gesprochen. Er hat mit ihnen gesprochen. Er hat ihnen sie noch vieles gelehrt in dieser Zeit. Aber er war nicht verfügbar für die Jünger. Sie konnten ihn nicht festhalten. Er ist ihnen erschienen mehrmals. Und es war unvorbereitet oft. Sie wussten nicht, wann und wie und wo. Und plötzlich war er da und sprach zu ihnen. Aber es war eine bewegende Zeit für die Jünger. Es war eine Zeit, wo ihr Herz gebrannt hat, wie die Jünger von Emmaus das sagten. weil er ihnen die Schriften eröffnete, weil sie plötzlich verstanden haben, was das alles sollte, warum Jesus diesen Weg gegangen ist, warum er leiden musste, warum er so furchtbar sterben musste am Kreuz, weil sie endlich begriffen haben, ja, was es mit der Auferstehung der Toten auf sich hat. Und das steht hier jetzt auch in Kapitel 24, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Jesus hatte sie das auch vorher schon gelehrt. Und dennoch war es ihnen verschlossen geblieben, diese Dinge, die er sie gelehrt hatte. Nämlich, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen. Und das ist so notwendig. Es gibt so viele Menschen, die in der Bibel lesen und den Sinn nicht verstehen, weil sie keine Beziehung zu dem haben, der diese Schriften ihnen eröffnen kann, der ihnen den Sinn dieser Schriften verständlich machen kann. Jesus Christus, er ist derjenige, der die Schrift auslegt. Es ist sein Wort. Und ohne ihn können wir die Schriften nicht verstehen. Und in dieser Zeit, in der wir leben, ist Jesus ja nicht sichtbar unter uns. Er sitzt ja nicht hier und redet mit uns und erklärt uns die Schriften. Aber das, was er getan hat, und davon spricht er später, ist, dass er den Geist Gottes, den Heiligen Geist, seinen Geist, den Geist Jesu, gesandt hat, um genau das für uns zu tun, uns zu erinnern an alles, was er uns lehrt, an alles, was er uns gesagt hat, um uns das auszulegen, um uns das verständlich zu machen. Wenn du ein Problem hast mit diesem Buch hier, dann sage ich dir, bete, bitte Gott darum, dass er dir seinen Geist sendet, dass du es verstehst. Leg das Buch nicht zur Seite, Geschwister. Jesus sagt, ohne diese Schriften verstehst du nicht, was in deinem Leben vor sich geht. Ohne diese Schriften verstehst du nicht, was in der Welt vor sich geht. Das ist die Weisheit Gottes, die er offenbart hat durch seinen Heiligen Geist in der Geschichte. Und es ist das Wort, was für uns heute gilt, weil hier steht, alles musste erfüllt werden, dass er nämlich gestorben ist, dass er am dritten Tag auferstanden ist. All das findest du in den alten Schriften. Aber es gibt noch so viel mehr, was die Schrift über Christus sagt. Und das sind Dinge, die noch passieren werden. Und wenn du dir anguckst, was passiert, bereits passiert ist und wie es in den Schriften vorausgesagt ist und erfüllt wurde, dann kannst du daraus Sicherheit und Klarheit gewinnen für die Dinge, die noch nicht geschehen sind. Weil du weißt, Jesus hat das getan, Gott hat das getan, was er vorausgesagt hat in Christus. Er wird auch das tun, was noch nicht erfüllt ist. Und das, worauf wir schauen, worauf wir warten, auf welche Erfüllung wir warten, ist die Wiederkunft Christi, die Erfüllung des Reiches Gottes. Das ist das, worauf wir schauen, worauf wir vorausschauen. Und ich kann euch nur sagen, es ist so lohnend, die Schriften daraufhin zu studieren, erstens darauf, was schon geschehen ist. Na, Peter hat da so einige Impulse gegeben in den letzten Wochen, einfach diese Schriften, die alten Schriften, die Stellen wirklich zu erforschen und zu sehen, boah, das hat sich in Christus erfüllt. Und dann aber auch die anderen Schriften zu lesen, zu gucken, ja, was hat Gott vorausgesagt, was noch nicht erfüllt ist, was ich noch erfüllen muss über Christus. Sich den Sinn der Schrift eröffnen zu lassen, durch den Heiligen Geist hineinnehmen zu lassen, in das Weltprogramm, in das Lebensprogramm Gottes, in seinen Plan, in seinen Heilsplan. Wisst ihr, wir gucken tagtäglich die Nachrichten. Und was wir da sehen oder hören, ja, manche machen das vielleicht nicht, aber das ist auch egal. Jedenfalls viele von uns, wir gucken, die Gesellschaft, die Menschen um uns herum tun das. Wir tun das. Wir sind von diesem Zeitgeist bestimmt, der uns sagt, was alles so passiert und welchen Verlauf das alles nimmt und welchen Verlauf es nehmen müsste, wird uns auch gesagt. Denn wir haben alle diese Sehnsucht nach Frieden auf Erden. Das haben die Menschen alle da draußen. Es gibt ein paar, die so verdreht sind, dass sie gerne lieber Krieg als Frieden hätten. Aber die allermeisten Menschen da draußen, die sehnen sich nach dem Frieden auf Erden. Das, was Gott über Christus gesagt hat, als er geboren wurde. Friede auf Erden. Und er gibt uns diesen Frieden. Das hat sich erfüllt in ihm. Wir erleben diesen Frieden. Als seine Kinder kommen wir zu dieser Ruhe. Also, er eröffnet den Sinn für die Schriften, dass wir sie verstehen. Also, bleibe dabei, deine Bibel zu lesen, selber. Bete dafür, dass Gott dieses Stück Fleisch, was hier vorne sitzt, irgendwie mit seinem Geist erfüllt, dass das, was ich hier rede und verkünde, dass das nicht irgendwie Bullshit ist, sondern dass das, ja, dass das wirklich das Wort Gottes ist, dass es dazu dient, dass das Wort aufgeschlüsselt wird, dass es verständlich wird. Bete für deinen Hauskreisleiter. Bete für diejenigen, die das Wort verkünden, in großer oder kleiner Gruppe. Bete dafür, dass du selber, wenn du dein Wort liest, dass Christus dir das Verständnis gibt. Aber pack es nicht zur Seite. Es ist das Mittel, wie du dein eigenes Leben wirklich verstehst, wie du begreifst, was wir gesungen haben, dass Gott ein guter Vater ist. Wenn du nur in diese Welt hineinguckst, dann wird dein Blick verdreht. Ja, die Botschaft dieser Welt ist eine ganz andere. Die geht vom Fürsten dieser Welt aus, der sagt, es ist alles ganz dunkel. Gott ist gar nicht da. Es gibt ihn gar nicht. Und Vers 46 sagt Jesus und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Damit haben wir uns die letzten Wochen intensiv beschäftigt. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Die Heilstatsache ist, dass Jesus der Christus ist, der König, der sein Leben gegeben hat, im Leiden, im Sterben. Er hat unsere Sünde getragen und ist am Kreuz als Schwerstverbrecher hingerichtet worden, obwohl er keine Sünde hatte. Er hat aber unsere Sünde auf sich genommen. Und er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er hat den Tod überwunden. Er hat unvergängliches Leben. Er ist nicht wiederbelebt, sondern er hat unvergängliches Leben, ewiges Leben. Er hat einen unvergänglichen Leib. Sein Leib wurde verwandelt in einen unvergänglichen Auferstehungsleib. Und im Namen dieses Jesus von Nazareth, dieses Christus, dieses Königs, wird gepredigt. Und das Wort predigen heißt ausrufen, verkünden. Es bedeutet, dass in der damaligen Zeit, wo es noch kein Internet gab, kein Radio, kein Fernsehen, war es der Herold. Wer dieses Wort kennt, weiß, was es bedeutet. Die es nicht kennen, es war ein Bote des Königs, der überall herumgereist ist durch die Ortschaften und dort die Leute zusammengesammelt hat und dann ausgerufen hat, ein neues Gesetz zum Beispiel. Es wird ein neues Gesetz ausgerufen. Ich muss dann denken an Wir gucken manchmal mit unseren Kindern irgendwie solche Filme, ne? Und mit unserer Kleinen gucken wir dann so einen Märchenfilm Cinderella, ne? Jetzt so eine Verfilmung, irgendwie Neuverfilmung von diesem Disney-Klassiker als Realverfilmung. Da gibt es diesen schönen Ausrufer. Hört ihr, Leute? Hört zu! Wirklich herrlich. Muss immer lachen. Aber das ist ein Herold. Das ist ein Ausrufer. Und so sind die Jünger aufgefordert. Gehört es zu der Voraussage Gottes. Es ist nicht nur die Heilstatsache, dass Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden ist, sondern zu diesem Heilsplan gehört auch, dass die Botschaft, diese Botschaft von seiner Heilstat, dass sie hinausgetragen wird in alle Welt. Wie Jesus es auch gesagt hat, seinen Jüngern vor seinem Sterben, hat er ihnen gesagt, dieses Evangelium wird gepredigt werden, überall auf der Erde. Und das ist eine Tatsache, wenn du noch vieles andere nicht glaubst, aber dieser Tatsache kannst du dich doch nicht verschließen. Das Evangelium wird überall auf der Erde verkündet. Nachdem es 2000 Jahre her ist, wird es immer noch verkündet. Diese Botschaft ist nicht untergegangen. Obwohl wir heute so viele Botschaften haben, solch mit den Massenmedien, du wirst vollgeballert mit Botschaften. Na, jetzt gerade zur Wahlzeit, na, WhatsApp, du kriegst ständig irgendein Video, ne, wo du wo versucht wird, dass du in die oder in die Richtung politisch, ne, wählst. Ne. Und das wird teilweise dann von irgendwelchen inländischen oder ausländischen Mächten wird das irgendwie gesteuert und gestreut. Ja, wir haben diese ganzen Thematiken doch jetzt in den letzten Jahren uns damit beschäftigt. Ne? Und es sind natürlich vor allen Dingen die bösen Russen, die das machen. Andere machen das natürlich nicht. Die sind ja alle ganz lieb. Nein, die bösen Russen machen das auch, ja. Aber auch alle möglichen anderen bösen Menschen, die manipulieren wollen, beeinflussen wollen. Und dann schickst du das weiter, ne, und denkst so, ja, das muss man mal weiter, das müssen die anderen auch mal wissen und so weiter. Und dann schickst du das rum. Geschwister, wir sind zu etwas ganz anderem berufen. Wir sind dazu berufen, die gute Nachricht zu streuen. Die gute Nachricht, dass Gott unser guter Vater ist, uns liebt und dass jeder Mensch sein geliebtes Kind sein darf, in den Frieden Gottes hineinkommen darf, dass es ein Reich Gottes gibt, das sich erfüllen wird, das jetzt schon angefangen hat in den Herzen derer, die an ihn glauben, das sich aber erfüllen wird, wenn Christus kommt. Er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen auf dieser Erde. Das wird kein Mensch tun, kein Politiker. Das ist alles nur Stückwerk. Da gibt es vielleicht Gute. Betet dafür, dass weise Leute da in diese Regierungsverantwortung und in den Parlamenten hineingewählt werden. Menschen, die auch Gottesfurcht haben. Aber das ist alles nur Stückwerk, die Regierungen dieser Welt. Wenn es gut läuft, das ist auch nur Stückwerk. Und wenn es schlecht läuft, dann läuft es richtig schlecht, wie wir das so oft sehen und miterleben auf dieser Erde. Also, es soll gepredigt werden. Bist du ein Prediger? Jesus sagt hier, ihr seid Zeugen. Ihr seid Zeugen. Geschwister, wir predigen. Unser Wort, das wir weitergeben, ist Predigt. Aber auch unser Leben ist Predigt. Unser Leben spricht oft lauter und deutlicher als unsere Worte. Und manchmal widerspricht sich das, was wir sagen und das, was wir leben. Aber das will Jesus nicht. Jesus will, dass dieses Wort gepredigt wird und dass wir Zeugen sind. Nichts ist schlimmer, als wenn Menschen das Evangelium predigen, aber ihr Leben bezeugt etwas anderes. Dass es so Verderben bringt. Weil Menschen, und das ist das, was er über die Schrift, Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt hat, ihr habt den Schlüssel zum Himmelreich, aber ihr geht nicht hinein und lasst andere auch nicht hinein. Es ist nicht nur, dass wir selbst von Gott getrennt leben, sondern dass wir auch andere verhindern da, oder daran hindern, andere hindern daran, gerade die Kleinen, die Kinder, die auf uns schauen, die auf uns schauen und ein Vorbild suchen, aber auch alle anderen Menschen, sie schauen auf uns. Und so viele Leute, wenn du auf die Straße gehst, ne, wir gehen ja Samstag wieder auf die Straße, wenn du auf die Straße gehst, mit Leuten ins Gespräch kommst, viele sagen dann, ja, ach, mit dem Glauben, ich habe so schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht. Ich habe so schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Sie öffnen sich nicht für die heilsbringende Botschaft. Sie öffnen sich nicht für ihren Vater im Himmel. Warum? Weil das Zeugnis nicht stimmt. Und da ist der Punkt, wo wir als Gläubige uns zur Buße rufen lassen müssen. Denn das Evangelium beinhaltet, und das sagt Jesus hier, in seinem Namen soll Buße gepredigt werden. Umkehr. Dieses Wort Buße, Metanoia, das ist eine Erneuerung, eine Umkehr, eine Erneuerung des Denkens und Handelns, eine völlig neue Sichtweise auf das Leben. Es ist diese totale Veränderung, die bei den Jüngern stattgefunden hat, als sie nämlich begriffen und ergriffen haben oder ergriffen wurden davon, von der Tatsache, dass Jesus eben nicht tot ist, im Grab geblieben ist, sondern dass er lebt. Und wenn das tatsächlich so ist, dann verändert sich alles. Wie gesagt, wenn du glaubst, dass es keinen Gott gibt, was wäre, wenn es ihn doch gäbe? Was wäre, wenn er tatsächlich dieser liebende Vater ist? Würde das nicht alles verändern in deinem Leben? Und so auch für uns Christen. Wir sollten immer wieder uns diese Schriften sagen lassen und das, was Gott uns dadurch zu sagen hat, dass wir wach werden und unser Leben selbst prüfen und erkennen, boah, ich muss Buße tun. Geschwister, es macht, Jesus hat es gemacht in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Er sagt, 7 Gemeinden schickt er einen Brief. Er schickt dir heute einen Brief. Er schickt diesen 7 Gemeinden einen Brief und er sagt ihnen, boah, ich sehe etwas Gutes in deinem Leben. Ja, du bist ja zum Glauben gekommen und dadurch ist etwas Gutes in deinem Leben geschehen. Durch den Heiligen Geist sind gute Dinge in deinem Leben geschehen und das sehe ich alles. Aber da ist etwas, da brauchst du Erneuerung. Da bist du wieder zurückgerutscht. Da lässt du dich gehen. Da hast du die falsche Ausrichtung, Lebensausrichtung, die falsche Herzensausrichtung. Du hast das Ziel aus dem Auge verloren. Du lebst für ein falsches Ziel. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du lebst als Kind Gottes und als Bürger des Reiches Gottes und nicht mehr als Kind dieser Welt, als Bürger dieser Erde. In seinem Namen wird Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Und das ist es, worum es geht. Buße ist tatsächlich, hat was mit Sünde zu tun. Und dieses Wort Sünde ist einfach die Tatsache, dass ich nicht in der Liebesbeziehung mit meinem Vater lebe. Sei es, dass ich ihn noch gar nicht erkannt habe. Sei es, dass ich, obwohl ich ihn kenne, eben nicht danach lebe. Und das ist Sünde. Das ist Trennung von Gott. Und alles, was wir dann lesen, was in den Geboten steht, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst deine Eltern ehren, du sollst nicht begehren. Das sind alles Dinge, die daraus fließen aus meinem Sündersein, weil ich nicht an Gott angeschlossen bin, weil ich nicht in der Liebesbeziehung mit ihm lebe, ist mein Leben so geprägt von ganz anderen Werten, von ganz anderen Zielen. Und manchmal meine ich es vielleicht gut, ich will das Gute, ich habe irgendwie eine Ahnung von dem Guten. Es gibt eine Menge Menschen, wie gesagt, in diesem Land, die haben eine Ahnung vom Guten. Die wissen ja irgendwie, was gut ist. Aber ihre Ziele sind völlig falsch, weil sie Gott nicht kennen. Ihre Methoden sind auch völlig falsch, weil sie Gott nicht kennen. Und das Problem ist, in der Sünde, als Mensch in der Sünde, denke ich, dass ich richtig bin. Ich denke, ich mache alles richtig. Ja, dass diese Welt kaputt ist, das sehe ich. Dass wir Menschen diese Welt kaputt gemacht haben, das sehen wir. Und wir reden ganz viel im Moment darüber. Dass wir die Natur und die Umwelt kaputt machen. Wir reden darüber. Aber wenn du ehrlich bist, denkst du, ja, das sind die bösen anderen alle. Das bin aber nicht ich. Oder, ja, ich bin es auch, aber nur so ein bisschen. Viel schlimmer sind ja alle die anderen, die ganz Großen und Bösen. Genauso mit dem ganzen Unfrieden in dieser Welt. Ne? Sagen, ja, die Kriege und all diese schlimmen Sachen, die anderen sind's. Aber der Unfriede in deiner Familie, der Unfriede in deiner Nachbarschaft, der Unfriede auf deiner Arbeit. Ja, und da sind es auch immer die anderen. Buße ist aber zu erkennen, ich bin Teil dieser sündigen Menschheit. Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich habe Teil an dieser ganzen Sünde. Und die Ursünde besteht darin, dass ich dir nicht diesen Platz gebe in meinem Leben, der dir gebührt. Dass du nämlich mein Gott, mein Schöpfer, mein Herr, mein Vater bist. So ruft uns das Evangelium zur Buße auf. Alle Menschen. Hier steht, allen Nationen soll es gepredigt werden. Und das ist doch stark, oder? Ist doch wunderbar. Gott hat einen Masterplan, einen Megaplan, einen universalen Plan. Ihm geht es tatsächlich nicht nur um eine kleine Gruppe von Menschen, sondern es geht ihm auch um dich. Du bist Teil dieser großen Menschheit. Ihr, die ihr hier sitzt, ich weiß nicht, aus welchen Völkern, wir können das hier mal durchchecken, ne, wie viele Völker hier versammelt sind. Ist schon eine ganze Menge hier. Ja, aber Gott wollte auch die Deutschen erreichen. Sie liegen ihm auch am Herzen. Und auch ihnen soll das gepredigt werden. Jesus ist gekommen. Dieser Jude, dieser Jude ist gekommen, um dich zu erlösen, um dich zu erretten. Er hat sein Leben gegeben. Allen Nationen, aber auch den Arabern, den Muslimen, denen aus den verschiedensten muslimisch geprägten Ländern, aus dem Iran, aus dem Irak, Jordanien, Ägypten, Tunesien. Das Wort soll gepredigt werden, allen Nationen. Gott macht keinen Unterschied. Machst du noch einen Unterschied? Hör auf damit. Gott macht keinen Unterschied. Du sollst auch keinen Unterschied machen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass alle Menschen zur Buße gelangen. Allen muss gepredigt werden. Alle sollen dieses Wort hören. Und nochmal, die Buße gilt den Menschen, die in der Sünde leben, aber es ist eine Buße zur Vergebung der Sünden. Und das ist die wunderbare Botschaft. All das, wenn du das wirklich erkennst, und manchmal denke ich so, habe ich es wirklich schon erkannt, wie groß meine Sünde Gott gegenüber ist, wie groß mein Versagen ist. Vieles habe ich noch gar nicht erkannt. Aber mir wird zugesprochen, wenn du dich Gott zuwendest, wenn du dich ihm nahest, dann naht er sich dir. Und ja, wenn du sagst, Herr, ich weiß, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, ich bin getrennt von dir, weil ich mich abgewandt habe von dir, weil ich dir nicht den Raum gegeben habe in meinem Leben. Wenn du deine Sünde bekennst, er reinigt dich von aller Sünde. Er sagt, komm her. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und er sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das ist ein Sündenbekenntnis, was sehr umfassend ist, obwohl es nicht lang ist. Er benennt nicht alle seine Sünden. Vielleicht erkennt er nicht alle seine Sünden. Aber er erkennt das Fundamentale seiner Sünde. Er erkennt, durch meine Sünde bin ich nicht mehr wert, dein Kind zu heißen. Aber das, was der Vater ihm schenkt, ist universale Vergebung. Ich nehme dich auf in mein Haus. Ich reinige dich. Ich bekleide dich mit meiner Gerechtigkeit. Buße und Umkehr heißt, wir wenden uns von der Sünde ab, ja. Und doch bleiben wir so unperfekt. Wir sind noch so auf dem Weg. Wir haben noch so viel zu lernen, Geschwister, jeder von uns. Aber Gott sieht uns schon durch Christus. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich nehme dich an, du bist rein. Ich habe dir alle deine Sünde vergeben. Die bewusste und die unbewusste. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das, was Gott einem jeden von uns, einem jeden Sünder auf dieser Erde zuspricht, der sich ihm zuwendet und er seine Sünde bekennt. Deine Sünden sind vergeben. Und das heißt, sie sind hinweggetan. Sie sind weggenommen. Soweit, sagt der Psalmist, soweit der Westen vom Osten ist, soweit hat der Herr unsere Vergehen entfernt von uns. Er macht es, dass unsere Sünde getrennt von uns ist. Aber es passiert nur, wenn du dich selbst auch deine Sünde loslässt und dich davon trennst. Wenn du an deiner Sünde festhältst und sagst, ja, ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ich will es nicht loslassen, dann wird Gott es dir nicht wegreißen. Und du klebst und bleibst kleben an deiner Sünde. Und was passiert ist in dem Moment, wenn du nicht loslässt von deiner Sünde, dann wirst du gerichtet werden, denn die Sünde muss gerichtet werden. Sie ist zerstörerisch, verderbenbringend. Wenn du dich nicht trennst von deiner Sünde, und das tust du in dem Moment, wo du deine Sünde bekennst, löst du dich von deiner Sünde und sagst, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und Gott sagt, wunderbar, dann packe ich es so weit weg. Unendlich weit. Es hat dann nichts mehr mit dir zu tun. Und das ist Vergebung der Sünden. Deine Sünden sind vergeben. Und das bedeutet, Jesus, in den Propheten heißt es, Gott denkt nicht mehr daran. Er vergisst es. Er spricht nicht mehr drüber. Das ist das Wunderbare des Evangeliums, das wir verkünden können. Und das ist die gute Botschaft. Gott ist dein liebender Vater. Er will dich als sein geliebtes Kind annehmen. Und all deine Sünde, die dich von ihm getrennt hat, er hat sie auf Christus gelegt. Und sie ist dir vergeben. Du kannst befreit jetzt leben. Du bestehst nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern du bist frei, deinem Vater zu folgen, deinen Vater zu lieben und mit deinem Vater in diese Welt hinauszugehen und diese Botschaft hinauszubringen zu allen Menschen, die Liebe Gottes hinauszutragen zu allen Völkern. Gott liebt alle Völker. Keiner ist ausgenommen. Und Gott will dein Gebiet erweitern. Es gibt dieses Gebet des Jabez, das war irgendwie so vor 20 Jahren so ein Hit irgendwie so. Das Gebet des Jabez hat irgendwer entdeckt und dann ein großes Buch draus gemacht und wurde dann so großer Hype drum gemacht. Das ist einfach ein kurzes Gebet, was im ersten Chronikbuch steht, in 1. Chronik 4, wo ein Mann erwähnt wird, der abgelehnt war, der Schmerzen und Ablehnung erlebt hat in seinem Leben, der aber Gott gesucht hat und ein Gebet gesprochen hat. Und am Ende dieses Gebetes steht, Gott erhörte dieses Gebet. Und das hat wohl, ne, diejenigen, die das so entdeckt haben, hat das so begeistert. Ne? Gott erhörte dieses Gebet. Das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass unsere Gebete erhört werden. Und in diesem Gebet kommt eine Sache, aber man kann dieses Gebet falsch verstehen. Es gibt Leute, die dieses Gebet falsch verstehen. Weil dieses Gebet ist sehr ich-zentriert. Aber wenn wir es richtig verstehen, dann verstehen wir auch, warum Gott dieses Gebet erhörte. Und der Jabez betete, Herr, erweitere mein Gebiet. Und wisst ihr, was Gott hier macht? Er erweitert das Gebiet. Er sagt nicht nur, na, in Matthäus lesen wir, in Matthäus 10, dass Jesus die Jünger ausgesandt hat, und hat gesagt, geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht nicht zu den Samaritern. Geht nicht zu den Nationen. So lange hatte Gott seine Botschaft zum Volk Israel gesprochen. Und ja, es sind immer wieder auch Leute aus anderen Völkern dazugekommen. Gott hat sie nicht von vornherein ausgeschlossen. Aber doch hat er sich hauptsächlich seinem Volk offenbart. Was passiert jetzt? Gott erweitert das Gebiet. Er sagt, alle Nationen. Die ganze Erde. Und jetzt übertrag das mal auf dein Leben. Gott will auch dein Gebiet erweitern. Gott will, dass die Liebe Gottes, die er dir gezeigt hat, dieses wunderbare Evangelium, was er dir gegeben hat, dass du errettet bist, dass du erlöst bist, dass du eine neue Identität hast, dass du ewiges Leben hast. All diese großen, wunderbaren Gaben, die Gott dir gegeben hat durch das Evangelium. Er will, dass sich dein Gebiet erweitert, dass du nämlich mehr Menschen in den Blick bekommst. Das Evangelium befreit uns, um uns selbst zu drehen. Oder nur auf unsere Familie bezogen zu sein. Nein, alle Nationen sollen erreicht werden, alle Menschen. Und das ist das, was du siehst. Ich bin begeistert davon, von Zeugnis von Menschen, die davon ergriffen sind und sich aufmachen, ihr eigenes Leben wirklich hinter sich lassen und sagen, ich diene den Menschen hier oder dort. Na, wenn ihr euch erinnert, in den letzten Wochen und Monaten hatten wir hier mehrere Leute zu Gast, die einfach das auch vorgestellt haben und uns ja einen Einblick dagegen gegeben haben, in den Ruf Gottes in ihr Leben rein. Alex hier, der von seinem Dienst hier unter den Drogenabhängigen erzählt hat. Das ist so ein großes, starkes Zeugnis, Geschwister, wenn wir uns rufen lassen und mit hineinnehmen lassen in Gottes Arbeit, in Gottes Wirken, dass wir dieses Gebiet erweitern. Warum sollte ich bei dem bleiben, in dem Klein-Klein? Gott will Menschen senden. Wir werden Pfingsten, werden wir hier ein großes Aussendungsfest machen, wo wir Familie Tropper nach Jordanien schicken. Eine Familie, die könnten hier wunderbar ihr Leben leben in Deutschland, ihre Familie bauen. Und die haben aber den Ruf gehört, es gibt Menschen, die dieses Licht, diese Liebe, das Evangelium gar nicht kennen. Und zu denen wollen wir hin, auch wenn es schwierig ist. Und hier ist es interessant hier, Jesus verbindet hier zwei Dinge. Auf der einen Seite zeigt er diese Perspektive des weiten Landes. Der Weite des Auftrages. Und Gott will uns diese Weite, jedem Einzelnen von uns, diese Weite geben, dass du siehst, okay, meine Aufgabe ist nicht nur das Klein-Klein hier, sondern Gott hat diese weite Perspektive. Wenn wir uns zum Erntegebet treffen, dann ist das. Wir beten dann für Evangelisation, Mission, hier vor Ort, aber auf der ganzen Welt. Das ist etwas, wo Gott jeden Einzelnen von uns hineinnehmen will. Und vielleicht ist es nicht deine Aufgabe, nach Jordanien zu ziehen, aber dass du dabei sein kannst, durch dein Gebet, durch die Gaben, die du gibst. Ja, die werden noch einiges an Gaben brauchen, noch zusätzlich. Wir sind dankbar. Es ist toll, wie viel Freude Geschwister haben, sie jetzt finanziell zu unterstützen in dieser Vorbereitung im Dienst. Aber jetzt, wenn sie den Schritt rausmachen, da werden noch viel mehr Finanzen gebraucht werden. Und wir können aber einen Anteil nehmen daran, durch die Gaben, die wir geben. Wir können durch unsere Gebete können wir Anteil nehmen an diesem Dienst, an dieser Sendung. Und durch unser Mitgehen, dadurch, dass man dranbleibt, ermutigt. Na, wir leben in einer Zeit, wo du ständig kommunizieren kannst. Du musst jetzt nicht einen Brief schreiben, der dann irgendwie 2 Monate unterwegs ist, bis er dann in Jordanien ist. Du kannst eine WhatsApp schreiben und zack, ist die Ermutigung da. Also Gott will unser Gebiet erweitern, Geschwister. Und auf der anderen Seite sagt Jesus aber in Vers 48 am Ende, 47 am Ende, anfangend von Jerusalem. Da habe ich gestern eine interessante Predigt von Spurgeon gelesen, der eine ganze Predigt über einfach nur diesen anfangend von Jerusalem gepredigt hat. Und was das alles beinhaltet, und das kann ich euch alles gar nicht weitergeben, aber es war inspirierend. Und dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, fang in Jerusalem an. Und das will Gott uns aber heute auch sagen. Fang in Jerusalem an. Was war Jerusalem für sie? Jerusalem war der Ort, wo sie mit dem größten Widerstand zu rechnen hatten. Sie hatten so eine Angst, sie haben ihre Türen verschlossen. Sie wollten nicht. Sie sind weggegangen, ne? Die Emmausjünger, sie wollten weg aus Jerusalem. Sie haben sich eingeschlossen. Sie hatten Angst, weil es der Ort war, wo Jesus gekreuzigt wurde. Es war der Ort der schlimmsten Verfolgung. Gott wollte, dass sie dort anfangen. Eine andere Sache, die Spurgeon sagte, ist, und das ist etwas, was für uns, denke ich, auch sehr klar ist, ist, ja, es ist das Zuhause. Anfangend bei den Juden. Diese Juden sollten zuerst den Juden das Wort verkünden. Vor Ort. Im Zentrum. In Jerusalem. Im geistlichen Zentrum. Dort sollten sie es verkünden. Gott will, dass wir bei uns zu Hause anfangen. In unserer Familie. In deiner Nachbarschaft. Unter deinen Kollegen. Vielleicht hast du besonders Angst dort. Vielleicht bist du so einer wie ich. Na, ich habe irgendwie keine Schwierigkeiten rauszugehen mich auf die Straße zu stellen und von Jesus zu singen und ihn zu loben und zu preisen und vielleicht sogar noch den Menschen die Botschaft dort zu verkünden. Ich habe kein Problem, hier vorne zu sitzen oder irgendwo anders zu sitzen und das Evangelium zu verkünden, Menschen, die an Jesus nicht glauben. Aber wenn es dann in das private Umfeld geht, boah, da habe ich mit Widerständen innerlich zu kämpfen, ne? Das ist oft besonders schwer. Und ja, Jesus sagt ja auch, ein Prophet gilt nichts im eigenen Land. Das ist immer so eine gute Ausrede, ne? Ja, brauche ich es ja gar nicht erst so probieren, ne? Bringt ja eh nichts. Aber er sagt, fangt in Jerusalem an. Fangt zu Hause an. Wenn du nicht zu Hause anfängst, dann wird Gott dich auch nicht in die Ferne senden. Und interessant, es ist eigentlich ein Zentrum, wo Gott schon über Jahrhunderte hineingesprochen hat. Das hat Spurgeon auch gesagt. Über Jahrhunderte hat Gott durch Propheten zu Jerusalem gesprochen. Wir haben neulich hier die Frontiers hier gehabt, die das auf dem Herzen haben, was Paulus gesagt hat. Ich will Christus dort verkünden, wo er noch nie gepredigt wurde. Da gibt es Menschen, die kennen Jesus nicht. Da muss ich hin. Und manchmal sagen wir, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sagen wir, oh, die Jünger, die sind erst in Jerusalem geblieben, die sollten doch eigentlich hinausgehen zu allen Nationen. Das stimmt nicht so ganz. Sie hatten den Auftrag zuerst in Jerusalem, tatsächlich zuerst in Jerusalem das Evangelium zu verkündigen. Sie sollten dann Stück für Stück hinausgehen. Aber es sollte in Jerusalem anfangen. Ja, Gott sagt uns tatsächlich auch denen das Wort zu sagen, die es schon ganz lange gehört haben. Und die immer noch ungehorsam sind, die immer noch ungläubig sind. Gib nicht auf. Gott sagt, fang da an. Anfang von Jerusalem. Wie gesagt, da sind noch viele andere Aspekte, die er da so genannt hat. Aber ich will es dabei jetzt erstmal belassen und will abschließen jetzt mit dem folgenden Vers. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Das erste ist, ihr seid Zeugen hiervon. Davon habe ich eben schon gesprochen. Bin ich ein Zeuge? Spiegelt mein Leben diese Liebesbeziehung wider, in die ich hineingerufen wurde? Bin ich erfüllt von der Liebe Gottes? Und Paulus sagt, ja, es ist gut, sich nach Gaben auszustrecken, aber zuallererst und das Höchste und das Wichtigste ist, streckt euch aus nach der Liebe Gottes, dass ihr erfüllt werdet von der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist das, dass du wirklich satt bist innerlich in deiner Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, Annahme, in deinem persönlichen Mangel, dass du so erfüllt bist davon, dass du weißt, boah, Gott liebt mich so sehr, er sorgt für mich, er ist für mich da. Aber dass du gleichzeitig die Liebe erfüllt mit der Liebe Gottes ist dieses, ich sehe ihn und ich bin begeistert von ihm. Zurück zur ersten Liebe haben wir auch gesungen. Das ist es. Zurück zur ersten Liebe. Jesus ruft dich. Komm zurück zur ersten Liebe. Lass dich erfüllen mit der Liebe Gottes. Und dann wirst du erfüllt sein auch. Die Agape-Liebe ist eine Liebe, die überfließt. Die plötzlich bekommst du einen Blick für die Verlorenen, für die Leidenden, für die Schwachen in deiner Umgebung. Erfüllt von der Liebe Gottes. Geschwister, und das heißt, dass du es nicht aushalten kannst innerlich. Wenn du erfüllt bist von der Liebe Gottes, dann bleibst du nicht kalt. Du bist jetzt vielleicht kalt gegenüber deinem Bruder, gegen deiner Schwester. Wisst ihr, Zeuge zu sein heißt, Jesus hat das gesagt, dass wir einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Dann werden alle sehen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wie kannst du Zeuge und Prediger des Evangeliums sein, wenn du Unfrieden hast mit deinem Bruder, mit deiner Schwester hier in der Gemeinde? Ich sag dir, Gott ruft dich. Wenn Gott will, dass sein Zeugnis hell leuchtet und strahlt, wenn du darin bleibst, im Unfrieden mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, wenn du dich nicht versöhnst, dann wird das Zeugnis nicht leuchten, nicht strahlen. Dann wird das Evangelium in den Dreck getreten. Überwinde dich, kreuzige dein Fleisch und geh auf deinen Bruder zu und versöhne dich. Bitte um Vergebung und vergib deinen Bruder, deine Schwester hier in der Gemeinde oder deinen Ehemann, deine Ehefrau. Es bringt nichts, über die Predigt des Evangeliums um Dienst im Reich Gottes zu reden, wenn wir diese Dinge nicht tun. Die Liebe Gottes ist zu uns gekommen und er ist unser Vater, er hat uns alles vergeben. Er will, dass wir das tun. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Such Versöhnung, such Vergebung. Wenn du das nicht tust, wird unser Zeugnis keinen Bestand haben in dieser Welt. Ihr seid Zeugen, ihr sollt Zeugen sein. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Was ist diese Verheißung des Vaters? Er sagt, ihr werdet bekleidet werden mit Kraft aus der Höhe. Gott hatte versprochen durch Johannes den Täufer, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen Tagen. der Christus kommt und er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist. Und wir haben bald Pfingsten, ist nicht mehr lange hin. Aber Gott möchte jeden von uns mit seinem Heiligen Geist taufen und uns erneut erfüllen mit seinem Heiligen Geist, um uns Kraft zu geben, Dynamis. Das erste ist, dass wir die Liebesbeziehung, dass wir Buße tun, dass wir umkehren, dass wir zurück zur ersten Liebe kommen. Das zweite ist, dass er uns erfüllen will mit Kraft. Wir sind Zeugen, aber jetzt will er uns auch mit Mut erfüllen, mit Kraft, mit einer, na, Paulus sagt es so, die Liebe Gottes treibt uns, dass wir den Menschen diese Botschaft bringen. Getrieben sein von der Liebe Gottes, nicht von deiner Angst, von deiner Menschenfurcht getrieben zu sein, sondern von der Liebe Gottes getrieben zu sein, zu sagen, oh, die müssen das alle wissen. Diese Liebe, die ich erfahren habe, die ist so wunderbar, die sollen doch alle wissen, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, meine Familienangehörigen, die Menschen um mich herum, denen ich begegne, die Menschen auf der Straße, die Notleidenden, die schwach sind, die alle Völker, alle Nationen. Und Gott möchte, dass wir uns alle von dieser Passion, von dieser Leidenschaft erfüllen lassen. Es fängt aber damit an, dass wir umkehren, dass wir Buße tun, ganz persönlich, jeder Einzelne von uns. Und dass wir uns dann ausstrecken und öffnen und sagen, Herr, erfülle mich mit der Kraft aus der Höhe, mit dieser Dynamis, mit deinem Geist. Und Jesus sagt, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet. Bleibt, wartet. Er sagt, tut es nicht aus eigener Kraft. Und damit will ich schließen mit einem Vers aus dem 2. Korintherbrief. Zweite Korinther, Vers 6, oder Vers 5, fangen wir mal an. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven oder eure Diener um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er ist es, der in unserer Finsternis aufgeleuchtet ist. In unserem finsteren Herzen ist ein Licht aufgeleuchtet, Jesus Christus. Und in ihm erkennen wir die Herrlichkeit Gottes in seinem Angesicht. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in Tongefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Paulus sagt ganz klar, ich bin schwach, wir sind schwach. Wir sind nur Tongefäße. Aber Gott hat ein Übermaß an Kraft in seinem Heiligen Geist, um dein Leben zu verwandeln, um dein Leben neu zu machen. Dass du Teil dieser großen Bewegung bist, die Gott ins Leben gerufen hat, dieser Bewegung von Menschen, die aus ihrem eigenen, aus diesem Kreisen um sich selbst hinausgekommen sind, in die liebevolle Beziehung mit ihrem Vater und sich hineinnehmen lassen in das Werk, was er auf dieser Erde tut, Menschen zu lieben, Menschen die Liebe Gottes nahezubringen und die Errettung und Erlösung zu verkünden, sodass Menschen gerettet werden. Und das geschieht nicht aus unserer Kraft. Es geschieht nicht durch unsere Überzeugungskraft. Es war so entlastend in dieser Predigt von Spurgeon. Gestern habe ich da die eine Sache noch gelesen. Habe ich gedacht, boah, ja. Die Predigt ist so schlicht, so einfach. Sie ist, ja, für Menschen nicht zugänglich. Wenn ich predige und noch so schlaue Worte wähle und noch so überzeugende Worte, es wird nicht ankommen, es bewegt nichts. Aber wenn die Kraft des Heiligen Geistes, wenn es in seinem Namen geschieht und in seiner Kraft, dann werden Herzen berührt und bewegt und zu Jesus gezogen und sie werden errettet und werden wiedergeboren. Also kommt es alles auf ihn an. So lass uns darum ringen und darum beten, dass unser Leben verändert, verwandelt wird. Wenn ihr merkt, dass ihr Buße tun müsst in Bereichen eures Lebens, tut es. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. Weil Gott will, dass wir seine Zeugen sind, die Zeugen seiner Liebe. Er will nicht, dass wir ein Leben führen, was auf uns selbst gerichtet ist, wo es nur um mich geht, um meine Ehre, um mein Wohlbefinden. Nein, er kümmert sich um alles. Lass uns Buße tun, lass uns umkehren und darin dann vorangehen, denen, die wir Buße predigen. Und das sollen wir. Wir sollen Menschen die Umkehr predigen, die Erneuerung, die Umkehr zu Gott. Vater, wir danken dir, dass du uns so liebst. Danke, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns. Danke, dass du uns geliebt hast in unserer Sünde. Als wir noch Sünder waren, hast du deinen Sohn gegeben für uns. Als wir dir noch abgewandt gelebt haben. Als wir dich mit unserer Missachtung erniedrigt haben. Danke, dass du uns unsere Sünde vergeben hast. Danke, dass du alle Sünde getragen hast, Jesus. Danke, dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen. Dass wir deine Liebe erkennen dürfen, deine Gnade, deine Güte. Und danke, dass wir in dieser Liebesbeziehung leben dürfen und dieser Hoffnung des ewigen Lebens und der Herrlichkeit. Herr, wir beten, dass du uns erneuerst, da wo wir abgekommen sind vom geraden Weg, wo wir geheime Sünde zulassen in unserem Leben, Herr. Wir wollen es herausbringen, damit dein Name nicht verlästert wird in dieser Welt, weil wir vielleicht fromm reden, aber unser Leben kein Zeugnis ist für dich, Herr. Vergib du uns und reinige uns davon. Hilf uns umzukehren und uns zu lösen von geheimer Sünde. Hilf du uns, dass wir unsere Beziehungen in Ordnung bringen und in der Gemeinde, dass wir Versöhnung suchen, den Frieden suchen, dass wir bereit sind, uns zu demütigen und auch auf den anderen zu hören und umzukehren von Stolz, von Überheblichkeit, von Neid und Eifersucht. Herr, bitte schenk du diese Reinigung in unseren Herzen und hilf, dass Beziehungen sich erneuern, Herr, Ehebeziehungen, Beziehungen unter Geschwistern hier, wo Dinge nicht in Ordnung sind, Herr, bitte hilf du uns umzukehren. Wir wollen das tun, damit du verherrlicht wirst, damit wir wirklich deine Zeugen sind, damit wir nicht anderen predigen und selbst verwerflich leben. Und wir bitten, dass du uns auch neu erfüllst mit deinem Geist. Dass wir Mut und Kraft haben, dass wir getrieben werden von deiner Liebe hinaus zu den Menschen, die dich noch gar nicht kennen, die deine Liebe noch gar nicht kennen, deine Vergebung. Diese wunderbare Liebesbeziehung, die das ewige Leben noch nicht empfangen haben, wofür du dein Leben gelassen hast, Herr. Bitte sende du uns in unser Jerusalem hinein. Und erweiter unser Gebiet, Jesus, dass wir weiterschauen auf die Menschen, die noch weiter um uns herum sind, Herr. Danke, Herr, für diese Botschaft. Danke für dein Wort an uns. Und hilf, dass wir gehorsam sind. Amen.